Deutschlandfunk.
Ihr hört den Hörsaal, einen Podcast von Deutschlandfunk Nova. Wir finden für euch die interessantesten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo und willkommen. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, eine ganz besondere Haltung, die Hoffnung.
Menschen hoffen immer. Das kann man in der Geschichte lernen. Die Hoffnung nährt, sie treibt an. Sie trägt, ja, sie verleiht sogar Flügel. Aber die Hoffnung ist auch ein Übel. Hoffnung ist eine Illusion, der die Menschen sich hingeben und versäumen, wirklich etwas zu tun. Wie können wir heute hoffen?
Hoffnung ist zentral dafür, dass wir uns wohlfühlen. Sie macht uns stärker und gesünder, psychisch und körperlich. Sie gibt uns Sinn. Manchmal, da fällt das Hoffen allerdings schwer, gerade in Krisenzeiten. Und Hoffen wird nicht nur positiv gesehen, wie wir eben gehört haben. Wie wir Hoffnung bewerten und auch worauf wir hoffen, das hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Wie sich das gewandelt hat und welche Rolle Hoffnung für uns heute haben kann, darüber spricht jetzt Jonas Gretlein, den ihr eben schon gehört habt. Er ist Professor für klassische Philologie in Heidelberg und Leibniz-Preisträger. Gehalten hat er diesen Vortrag am 22. Oktober 2025 in Esslingen im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live, einem Gemeinschaftsprojekt vieler Volkshochschulen. Ja, und ich persönlich mag diesen Vortrag sehr und ich finde, er passt hervorragend auch zum Start eines neuen Jahres. Der ist ja oft mit Hoffnung verknüpft. Ich hoffe, euch gefällt er auch so gut. Jonas Gretlein über die Hoffnung.
Haben Sie ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren hier in Esslingen und am Bildschirm, dass ich heute mit Ihnen ein bisschen über Hoffnung nachdenken kann. Im Jahr 2019 hatte die schwedische Aktivistin Greta Thunberg einen ihrer ersten großen Auftritte. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos schleuderte sie den Politikern und Vertretern der Wirtschaft die folgenden Worte entgegen. Erwachsene sagen immer, wir schulden es den jungen Leuten, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr die Furcht fühlt, die ich jeden Tag fühle. Und dann will ich, dass ihr handelt. Greta Thunberg ist nicht die einzige Aktivistin, die Hoffnung zurückweist. Die Gruppe Extinction Rebellion hat beispielsweise ein Handbuch veröffentlicht mit dem Titel Hope Dies, Action Starts. Die Hoffnung stirbt, dann fängt das Handeln an. Die Last Generation Gruppe drückt schon mit ihrem Namen aus, dass es gar keinen Anlass mehr für Hoffnung in der Gegenwart gibt. Auf der anderen Seite hat sich eine sehr illustre Phalanx von Philosophen und Politologen formiert, die in der Hoffnung eine ganz wichtige Ressource im Kampf gegen den Klimawandel sieht. So behauptet beispielsweise der Frankfurter Philosoph Daryl Möllendorf, eine hoffnungsvolle Politik sei, und hier zitiere ich ihn, die beste Antwort auf die Probleme des Klimawandels. In der Hoffnung sieht Möllendorf ein Tonikum gegen Resignation und schwächende Angst. Die Klimakrise ist wohl die größte, aber keineswegs die einzige Krise, mit der wir uns gerade konfrontiert sehen. Vielen von uns steckt die Pandemie noch in den Knochen. Der Krieg in der Ukraine geht weiter, ein Ende ist hier nicht abzusehen. Es ist auch zweifelhaft, dass die Auseinandersetzungen im Nahosten schnell zu einem Ende kommen werden. Nach wie vor droht eine wirtschaftliche Rezession. Viele sind auch beunruhigt durch den Aufstieg von populistischen Parteien. Deswegen sprechen Soziologinnen und Soziologen von einer Polykrise, einer Vielfachkrise in der Gegenwart. Können wir noch hoffen? Müssen wir gerade hoffen, um der Krise begegnen zu können? Oder hält die Hoffnung uns von den entscheidenden Schritten ab? Ist der Hoffnung vielleicht der Grund schon entzogen? Gibt es gar nichts mehr zu hoffen? Fragen wir erst einmal, was ist Hoffnung überhaupt? Es gibt ganz verschiedene Definitionen und man kann, glaube ich, drei große Klassifikationen unterscheiden. Viele würden sagen, dass die Hoffnung eine Emotion ist. Diese Definition der Hoffnung als Emotion kann man zurückführen auf die Antike. Dort haben die stoischen Philosophen die Hoffnung der Angst entgegengestellt und zusammen mit Freude und Leid als die vier Grundemotionen gesehen, die der Mensch irgendwie in Schach halten muss. In der Gegenwart haben Psychologinnen und Psychologen dann eine Skala entwickelt, um die Intensität der Emotion Hoffnung zu messen, um zu sehen, wie hoffnungsvoll ein Mensch ist. Die Soziologin Eva Illus stellt in ihrem Buch Die explosive Moderne auch fest, dass Hoffnung eine wichtige Emotion in der Moderne ist. Aber nicht alle verstehen Hoffnung als eine Emotion. Hoffnung wird auch definiert als eine Tugend. Dieses Verständnis der Hoffnung geht auch zurück auf die Antike. Dort schreibt Paulus im Korintherbrief von Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese Trias wird dann von den Kirchenvätern zu den theologischen Tugenden gemacht. Diese theologischen Tugenden werden von den Kirchenvätern gesehen als ein Geschenk Gottes und als die Grundlage für die vier Kardinaltugenden: Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Geistesgeschichtlich ist das eine ganz interessante Verbindung von christlicher Theologie mit paganer Tugendethik. Aristoteles und andere antike Philosophen sahen in den Tugenden die Verwirklichung des menschlichen Wesens. Wer tugendvoll lebt, der lebt seinem Wesen entsprechend. Aristoteles und die antiken Philosophen wären aber nicht auf die Idee gekommen, in der Hoffnung eine Tugend zu sehen. Die standen der Hoffnung eher kritisch gegenüber. Das Christentum hat dagegen vom Judentum einen ausgesprochen positiven Hoffnungsbegriff ererbt und greift jetzt den Ansatz der paganen Tugendethik auf und versteht die Erhoffnung als eine Tugend. Dieses Verständnis der Hoffnung als Tugend ist keineswegs auf die Antike beschränkt. Es ist auch in der Gegenwart wieder aktiviert worden, beispielsweise von dem schon angesprochenen Frankfurter Philosophen Daryl Möllendorf. Er sieht in der Hoffnung eine politische, eine bürgerliche Tugend. Wer etwas vorsichtiger ist und sich nicht dazu versteigen möchte, in der Hoffnung eine Tugend zu sehen, der kann sie auch verstehen als eine Haltung. Hoffnung wird auch verstanden als eine Disposition, die sich einüben lässt. Eine Haltung, auf die wir dann in schwierigen Situationen zurückgreifen können. Wir haben also drei große Definitionen für die Hoffnung. Hoffnung als Emotion, Hoffnung als Tugend und Hoffnung als Haltung. Ich glaube, dass alle diese drei Definitionen einzelne Aspekte an der Hoffnung erkennen und benennen, dass aber keine dieser Definitionen wirklich zum Wesen der Hoffnung vordringt. Man kann nämlich gegen alle drei Definitionen Einwände erheben. Emotionen sind verbunden mit einem spezifischen Gefühl, oft auch mit einer körperlichen Reaktion. Eine solche spezifische körperliche Reaktion haben wir bei der Hoffnung nicht. Manche Hoffnungen sind emotional, aber nicht alle. Deswegen fällt es schwer, in der Hoffnung nur eine Emotion zu sehen. Gegen ein Verständnis der Hoffnung als Tugend spricht das Beispiel vom Attentäter. Auch der Attentäter hofft, dass er möglichst viele Menschen mit ins Verderben reißt. Und dann ist Hoffnung wohl keine Tugend mehr. Ebenso scheinen wir die Hoffnung auf eine ihrer Erscheinungsformen zu reduzieren, wenn wir in ihr nur eine Haltung sehen. Denken Sie beispielsweise an den Hoffnungsfunken oder an den Hoffnungsschimmer, den wir in einer schier ausweglosen Situation spüren. Das ist keine Haltung, die wir eingeübt haben. Da fliegt auf etwas zu und erfüllt uns. Also, ich glaube, diese drei Definitionen erkennen bestimmte Aspekte an der Hoffnung, dringen aber nicht zu ihrem eigentlichen Wesen vor. Meiner Meinung nach ist die Hoffnung grundlegender ein Weltverhältnis. Dieses Weltverhältnis der Hoffnung ist begründet in der Offenheit des Menschen zur Zukunft. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat es einmal so formuliert: Der Mensch ist das noch nicht festgestellte Tier. Tiere werden von ihrem Instinkt getrieben. Wir Menschen dagegen können. Wir Menschen müssen uns in die Zukunft hinein entwerfen. Wir müssen Pläne haben. Wir sind nicht instinktgetrieben, anders als die Tiere. Deswegen haben wir neben Ängsten und Sorgen auch Hoffnung. Wir schlafen jeden Abend im Vertrauen ein, dass wir am nächsten Morgen wieder aufwachen und aufstehen können. Wir leben in der stillen Annahme, dass es sich irgendwie lohnt, auf der Welt zu sein. Auch und gerade unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen trägt uns diese Möglichkeit einer guten Zukunft. Wir haben etwas, das ich eine Grundhoffnung nennen möchte. Diese Grundhoffnung hat noch keinen spezifischen Gegenstand. Und auch wenn sie immer da ist, auch wenn sie unser Leben grundiert, sind wir uns ihrer nicht immer bewusst. So tief ist sie unser Leben eingelassen. Aber dass wir diese Grundhoffnung haben, wird dann deutlich, wenn sie verschwindet. Dann sind wir nämlich krank. Hoffnungslosigkeit ist mittlerweile anerkannt als ein Symptom von Depression. Wer eine mittlere oder schwere Depression hat, der steht morgens eben nicht mehr auf. Der schafft es nicht mehr, sich die Zähne zu putzen und in seine Klamotten zu schlüpfen. Ich glaube, diese Grundhoffnung kann man sprachlich ganz gut charakterisieren. Man sollte dann nicht nominal von der Hoffnung und auch nicht verbal von dem Hoffen sprechen, sondern adverbial. Wir leben hoffnungsvoll. Das zeigt, die Hoffnung richtet sich noch nicht auf einen spezifischen Gegenstand, ist aber die Grundierung, die Art und Weise, in der wir leben. Diese Grundhoffnung nimmt dann aber in spezifischen Einzelhoffnungen Gestalt an. Der Schüler hofft, dass die Klausur am nächsten Tag leicht sein wird. Die Anwältin hofft darauf, dass sie ihren Fall gewinnt. Wir können hoffen, dass unsere Zahnschmerzen abklingen oder wir hoffen, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Ende kommt. Die Hoffnung ist also in unserer Offenheit zur Zukunft verankert. Wie sehen nun Ihre Gegenstände aus? Worauf hoffen wir? Ich glaube, da gibt es ein paar Charakteristika. Die Gegenstände der Hoffnung müssen die folgenden Bedingungen erfüllen. Sie müssen zukünftig sein. Wir müssen sie für gut, für möglich und für unverfügbar halten. Ich glaube, dass wir auf etwas Gutes in der Zukunft hoffen, leuchtet unmittelbar ein. Etwas schwieriger ist vielleicht das Mögliche und das Unverfügbare. Wir können uns Unmögliches wünschen. Wir hoffen aber nicht auf etwas Unmögliches. Und wenn etwas in unserer Macht steht, wenn wir etwas aus eigenen Kräften bewirken können, dann hoffen wir auch nicht. Dann machen wir es einfach. Wir hoffen vielmehr auf Dinge, die nicht in unserer eigenen Macht stehen, auf Dinge, die uns unverfügbar sind. Hoffnung hat dann drei Dimensionen. Sie hat erst einmal eine affektive Dimension. Wir begehren etwas. Das ist der emotionale Aspekt an Hoffnung. Hoffnungen haben aber auch eine kognitive Dimension. Wir halten etwas für gut, für möglich und für unverfügbar. Schließlich hat Hoffnung eine Dimension, mit der wir uns heute Abend noch weiter beschäftigen werden, nämlich eine pragmatische Dimension. In der Hoffnung kann man eine Quelle der Kraft sehen oder aber eine Flucht vor der Realität, wie Greta Thunberg. Hoffnung kann man also definieren als etwas, das sich auf etwas Gutes in der Zukunft richtet, das wir für möglich, aber unverfügbar halten. Ich möchte Hoffnung gerne noch etwas schärfer konturieren, indem ich sie von zwei anderen Konzepten abgrenze. Erstmal vom Konzept des Wunsches. Hoffen und Wünschen sind eng benachbart. Das sind aber zwei verschiedene Vorgänge. Wir können, glaube ich, sagen, dass jede Hoffnung auch ein Wunsch ist. Wenn wir auf etwas hoffen, dann wünschen wir uns etwas. Aber umgekehrt ist nicht jeder Wunsch eine Hoffnung. Der entscheidende Unterschied zum Wünschen ist, dass Wünschen sich auch auf die Vergangenheit richten kann und auf etwas Unmögliches. Ich kann sagen, ich wünsche mir, ich hätte das nicht gesagt. Das kann ich aber, ich kann nicht sagen, ich hoffe, ich habe das nicht gesagt. Das macht keinen Sinn. Das wäre eine Abgrenzung. Hoffen ist anders als das Wünschen. Hoffnung unterscheidet sich aber auch vom Optimismus. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, dass Hoffnung identisch ist mit dem Optimismus. Die beiden werden auch immer wieder synonym gebraucht. Aber auch hier gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Die Optimistin ist sich sicher, dass etwas Gutes in der Zukunft kommt. Wer hofft, ist sich gerade nicht sicher und deswegen hofft er. So viel einleitend zur Definition und zum Verständnis der Hoffnung. Wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, dann können wir feststellen, dass Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen gehofft haben, dass diese Hoffnungen aber in der Geschichte ganz verschiedene Formen angenommen haben. Besonders wichtig ist, dass Hoffnung sich nicht nur auf das Diesseits, sondern auch auf das Jenseits richten kann. Ja, die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod hat seit der christlichen Antike eine ungeheure Wirksamkeit entfaltet. Bereits in der paganen Antike gab es eschatologische Erwartungen, also Erwartungen, die sich auf ein Leben nach dem Tod gerichtet haben. Menschen haben sich zusammengetan in Mysterienkulten und sich dort vorbereitet auf ein Leben nach dem Tod. Wir haben beispielsweise, der eine oder die andere kennt es vielleicht aus dem Museum, Goldplättchen erhalten, die als Totenpässe fungierten. Entscheidend für die christliche Hoffnung ist aber die jüdische Tradition. Im Alten Testament spielt das Hoffen eine große Rolle. Abraham, Jakob, Jona und andere hoffen immer wieder. Ihre Hoffnung hat nicht immer einen spezifischen Gegenstand. Sie ist oft gerichtet auf Gott. Und hier können wir einen ganz gravierenden Unterschied zu den olympischen Göttern der Griechen und Römer erkennen. Zeus und seine Mitgötter und Mitgöttinnen sind kapriziös, die sind unberechenbar. Der jüdisch-christliche Gott dagegen hat einen Plan mit seinem Volk. Er ist den Menschen prinzipiell zugetan, auch wenn sie seine Entscheidung nicht immer nachvollziehen können. Im Christentum wird dann diese positiv verstandene Hoffnung des Judentums eschatologisch aufgeladen. Sie richtet sich auf das Leben nach dem Tod. Mit der Auferstehung von Christus und seiner bevorstehenden Wiederkunft haben die Gläubigen eine Hoffnung auf die eigene Auferstehung. Daraus ergibt sich eine ganz besondere Zeitlichkeit, eine Spannung zwischen einem schon jetzt und einem noch nicht. Durch Jesu Leiden ist das Heil schon jetzt gestiftet. Aber vor seiner Wiederkunft und vor dem jüngsten Tag ist dieses Heil noch nicht ganz da. Diese christliche, diese eschatologische Hoffnung prägt dann auch das Mittelalter. Sie wird im Mittelalter allerdings überlagert von der Angst vor der Verdammnis. Der Franziskaner Berchtold von Regensburg, einer der spektakulärsten Prediger des 13. Jahrhunderts, erzählt in einer seiner Predigten beispielsweise von einer Vision, die er hatte. Und in dieser Vision strömen Hunderttausende in die Hölle und nur drei ziehen in den Himmel ein. Präsent ist diese Hoffnung auf die Auferstehung und die Angst vor dem Verdammtwerden, beispielsweise in Gerichtsdarstellungen in Kirchen. Diese Hoffnung auf Auferstehung hält sich dann auch noch in der Aufklärung und reicht bis in das 19. Jahrhundert. Auch heute ist diese christliche Hoffnung noch nicht ganz verschwunden. Das ist eine ganz wichtige Einsicht des kanadischen Religionsphilosophen Charles Taylor, dass mit der Säkularisierung die Religion nicht ganz verschwunden ist. Die ist nur herabgesunken zu einer Option neben anderen. Aber sie existiert durchaus noch. Die christliche Hoffnung ist aber auch noch in anderer Weise heute wirkmächtig, nämlich in einer säkularisierten Form. Dann ist das große Ziel nicht mehr im Jenseits angesiedelt, sondern wartet auf uns schon im Diesseits. Im 19. Jahrhundert gibt es da zwei große Heilserwartungen, die sich auf das Diesseits richten. Das erste ist die nationale Hoffnung, die Hoffnung auf die Einheit der Nation. Diese Hoffnung ist auf das Diesseits gerichtet, sie soll bereits in der Geschichte erfüllt werden, ist aber zugleich eschatologisch aufgeladen, ist eine Heilsidee. Das Heil wartet schon im Diesseits auf uns. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein Gedicht aus dem Jahr 1815. Das wurde veröffentlicht in einer antinapoleonischen Zeitschrift. Dort heißt es: Sie grünet frisch die alte Wodanseiche, von manchem Wettersturm durchsaust, nicht länger stöhnend vom Tyrannenstreiche, es deckt sie deutsche Männerfaust. Grün prangt ihr Haub im grünen Hoffnungskleide, ihr Brüder ziehen wir einher. Die poetische Qualität dieser Verse mag fragwürdig sein, aber sie ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung der Hoffnung auf nationale Einheit. Im Baum nimmt die Idee der Nation eine organische Gestalt an und grün ist die Farbe der Hoffnung, hier verkörpert von den Blättern des Baumes. Wichtig und interessant ist auch die andere große säkulare Heilslehre des 19. Jahrhunderts neben dem Nationalismus. Das ist der Marxismus. Der Marxismus erwartet nicht die Einheit der Nation, sondern die Befreiung der Arbeiterklasse und das Reich der Freiheit. Auch diese Erwartung hat einen Heilscharakter. Allerdings kann man diese marxistische Erwartung nicht als Hoffnung im engen Sinne sehen. Marx und Engels haben immer wieder unterschiedlich bestimmt, wie die kommunistische Revolution denn herbeigeführt wird. Im kommunistischen Manifest beispielsweise konzentrieren sie sich auf den Klassenkampf. In anderen Schriften setzen sie eher auf die Steigerung der Produktivkräfte. Sie sind sich aber ganz sicher, dass in jedem Fall die Arbeiterklasse siegen wird. Das Reich der Freiheit ist für sie eine wissenschaftlich gesicherte Gewissheit. Das sieht man dann auch später in den sozialistischen Staaten in den 5- und 10-Jahresplänen. In diesen 5- und 10-Jahresplänen, die genau diktierten, was in der Wirtschaft passieren soll, ist die Zukunft nicht offen. Da war genau festgelegt, was in diesem Zeitraum erwirtschaftet werden sollte. Die Zukunft ist nicht offen, sondern Gegenstand des menschlichen Handels. Da fehlt ein konstitutives Merkmal für die Hoffnung, nämlich die Unverfügbarkeit. Wenn man meint, dass man selber die Zukunft genau bestimmen kann, dass man das selber genau regeln kann, dann muss man nicht hoffen. Und so konnte man beispielsweise in der DDR sagen, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wir sehen also, Hoffnungen können diesseitig oder jenseitig sein. Sie können sich auf ganz verschiedene Gegenstände richten. Hoffnungen können auch ganz verschieden bewertet werden. Diesen Punkt möchte ich mich jetzt zuwenden. Auf der einen Seite ist Hoffnung immer wieder abgelehnt worden. Sie ist zurückgewiesen worden als eine Form der Illusion, als etwas, das vertröstet und von den Handlungen abhält. Das haben wir am Anfang gesehen bei Greta Thunberg. Die lehnt Hoffnung aus genau diesem Grunde ab. Sie will, dass die Menschen Angst haben und dann anfangen zu handeln. Besonders prominent ist diese Ablehnung der Hoffnung in der Antike. Einer der ersten Autoren, der intensiv über Hoffnung nachgedacht hat, ist Hesiod, ein Dichter aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert. Hesiod erzählt den Mythos von der Büchse der Pandora. Dabei war das eigentlich gar keine Büchse. Im griechischen Text ist es ein großes Vorratsfass, das in die Erde eingelassen ist. Die Büchse ist ein späterer Übersetzungsfehler. Auf jeden Fall sieht der Mythos so aus. Zeus will die Menschen dafür bestrafen, dass Prometheus ihnen gegen seinen Willen das Feuer gebracht hat. Deswegen schafft er ein wunderbares, aber sehr problematisches Wesen, nämlich Pandora. Ich lese Ihnen mal einen Ausschnitt aus diesem Text von Hesiod vor. Früher, nämlich lebten auf Erden die Stämme der Menschen, weit von den Übeln entfernt und ohne drückende Plage, lästigen Krankheiten fern, die den Männern Tode bereiten. Aber die Frau Pandora entfernte den großen Deckel des Kruges, leerte ihn aus und sann den Menschen schmerzliche Leiden. Einzig die Hoffnung verblieb im unzerbrechlichen Hause. Drinnen unter den Lippen des Kruges und nicht aus der Öffnung flog sie heraus. Sie hatte zuvor den Deckel des Kruges zugeworfen, nach Willen des Zeus, des Wolkenversammlers. Sonst aber zahllose Leiden entschwirrten unter die Menschen. Voll ist nämlich von Übeln die Erde und voll ist das Wasser. Krankheiten gehen bei Tag und Krankheiten gehen bei Nacht um unter den Menschen von selbst und bringen den Sterblichen Unheil. Lautlos. Da ihm Zeus, der Berater, die Stimme herausnahm. Also ist es unmöglich, dem Sinn des Zeus zu entrinnen. Wir haben hier im Mythos von Pandora und ihrem Vorratsgefäß ein Pendant zur Geschichte von der Vertreibung aus dem Garten Eden im Alten Testament. Die genaue Deutung dieses Mythos der Pandora ist umstritten. Die Aufsätze und Bücher dazu füllen ganze Regalbretter. Die plausibelste Deutung scheint mir folgende zu sein. Die Hoffnung ist auch ein Übel. Die anderen Übel sind hier entwichen. Sie war zusammen mit den anderen Übeln in diesem Gefäß. Die Hoffnung als Übel unterscheidet sich aber von diesen anderen Übeln. Sie fällt die Menschen eben nicht, nachts und lautlos an, sondern sie ist immer noch kontrollierbar. Das wird dadurch symbolisiert, dass sie im Vorratsgefäß verblieben ist. Diese Interpretation steht im Einklang mit einer anderen Stelle, an der Hesiod seinen Bruder anprangert. Sein Bruder hat es aufgrund seiner Hoffnungen versäumt zu arbeiten und muss jetzt im Winter feststellen, dass er nichts zu essen hat. Er hat darauf gehofft, dass alles doch irgendwie kommt, dass er irgendwie Nahrung findet und muss jetzt seine Nachbarn anbetteln. Hier wird deutlich, dass Hesiod die Hoffnung als eine Illusion über die Zukunft sieht. Als eine Illusion, die die Menschen von der eigentlichen Arbeit abhält. Hesiod ist hier also ganz nah bei Greta Thunberg und den Aktivistinnen und Aktivisten, die Hoffnung ablehnen. So verstanden ist auch Pandora ein Spiegel der Hoffnung. Von außen ist sie wunderschön. Sie hat ein Antlitz gleich den unsterblichen Göttinnen, aber zugleich einen hündischen Sinn und ein diebisches Wesen. Genauso versteht Hesiod auch die Hoffnung. Die Hoffnung gaukelt uns etwas Schönes vor, führt uns aber am Ende ins Verderben. Nun wird Hoffnung nicht nur in der Antike und von Aktivistinnen und Aktivisten abgelehnt. Die antike Kritik ist auch aufgegriffen worden in der Philosophie, beispielsweise von Friedrich Nietzsche. Nietzsche schreibt: Gerade wegen dieser Fähigkeit, den Unglücklichen hinzuhalten, galt die Hoffnung bei den Griechen als Übel der Übel, als das eigentlich tückische Übel. Es blieb im Fass des Übels zurück. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch, auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in der Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Nietzsches Kritik richtet sich vor allem gegen die christliche Hoffnung. In dieser christlichen Hoffnung sieht Nietzsche eine Mittel, mit der die Schwachen ihre moralische Diktatur über die Starken stützen. Wenn man genauer bei Nietzsche nachliest, stößt man aber auch auf Stellen, in denen Nietzsche ein positives Verständnis der Hoffnung hat. Er hofft beispielsweise selbst auf den Übermenschen. Und im Nachlass von Nietzsche findet sich unter anderem folgendes Notat: Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden jähen Bach des Lebens. 100-mal von Gischt verschlungen und sich immer von Neuem zusammensetzend und mit zarter, schöner Kühnheit ihn überspringend, dort, wo er am wildesten und gefährlichsten braust. Also wir haben bei Nietzsche ein ambivalentes Bild der Hoffnung. Ein anderer moderner Denker, der Hoffnung auch ablehnt, ist Sigmund Freud. Er kritisiert die Hoffnung vor allem in seiner Religionskritik. In seinem Essay über die Zukunft einer Illusion schreibt er zum Beispiel, das finde ich eine ganz schöne, sehr anschauliche Passage: Was soll dem Menschen die Vorspiegelung eines Großgrundbesitzes auf dem Mond, von dessen Ertrag noch nie jemand etwas gesehen hat? Als ehrlicher Kleinbauer auf dieser Erde wird er seine Scholle zu bearbeiten wissen, sodass sie ihn nährt. Dadurch, dass er seine Erwartungen vom Jenseits abzieht und alle frei gewordenen Kräfte auf das irdische Leben konzentriert, wird er wahrscheinlich erreichen können, dass das Leben für alle erträglich wird und die Kultur keinen mehr unterdrückt. Nietzsche und Freud illustrieren, dass die moderne Kritik an der Hoffnung sich oft richtet gegen die transzendente Hoffnung, gegen diese spezifisch christliche Form der Hoffnung. In dieser Hoffnung wird die Gefahr des Vertröstens gesehen. Es ist für die Kritiker eine Illusion, der die Menschen sich hingeben und darüber hinaus versäumen, wirklich etwas zu tun. Es gibt aber nicht nur die Kritik an der Hoffnung, es gibt auch das Lob, die Eulogie der Hoffnung. Die finden wir bereits in der griechischen Antike. Dort wird die Hoffnung auch als eine Quelle der Kraft gepriesen. Der Tragödienschreiber Sophokles lässt beispielsweise eine Figur sagen: Denn Hoffnung ist das, was die Menschen nährt. Bei Sophokles und bei anderen antiken Dichtern finden wir eine Vielzahl von Metaphern. Die Hoffnung nährt. Sie treibt an, sie trägt, ja, sie verleiht sogar Flügel. Im Judentum, das hatte ich schon gesagt, ist Hoffnung grundsätzlich etwas Positives. Es ist vor allem das Vertrauen auf Gott. Dieses positive Hoffnungsverständnis in der jüdischen Tradition wird dann vom Christentum aufgegriffen und eschatologisch aufgeladen. Es nimmt eine neue Form an in der Hoffnung auf das ewige Leben. Hier ist Hoffnung als ein positiver Begriff, also religiös begründet. Aber auch ohne religiöse Dimension wird Hoffnung in der Gegenwart positiv gesehen. Darren Möllendorf, den ich bereits erwähnt habe, sieht in ihr ja eine politische Tugend. Dass diese Anwälte der Hoffnung nicht ganz falsch liegen, kann man auch historisch zeigen. Ein schönes Beispiel für die Motivationskraft der Hoffnung ist die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Für Martin Luther King und seine Mitstreiter war Hoffnung ganz zentral. In seiner vielleicht wichtigsten Rede vor 250.000 Menschen in Washington 1963, I Have a Dream, spricht Martin Luther King auch ausführlich über die Hoffnung. Er sagt dort, er träume, und jetzt zitiere ich ihn, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Die rauen Orte werden geglättet und die unebenen Orte begradigt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und alles Fleisch wird es sehen. Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. Mit dieser Hoffnung werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Diese Passage ist, wie die gesamte Rede, reich an Bibelzitaten. Die Verheißung Gottes stammt beispielsweise vom Propheten Jesaja. Jesaja illustriert dort die Macht Gottes, Unmögliches zu tun, beispielsweise Hügel und Berge flach zu machen. Auch der Stein der Hoffnung, finde ich ein ganz, ganz tolles Bild, ist ein Zitat. Es stammt nämlich aus dem Traum des babylonischen Königs Nebukadnezar. Der träumt, dass ein Stein ohne eigenes Zutun den Berg herunterrollt und ein Bild zermalmt. Dieser Traum wird dann gedeutet als die Ankündigung der Zerstörung des Königreiches. King wandelt dieses Bild etwas um. Er selber haut den Stein heraus. Wir haben also ein eigenes Zutun, genau das, was bei Nebukadnezar fehlt. Ich finde das deswegen spannend, weil hier die Dynamik zwischen Hoffnung und Handeln beleuchtet wird. Hoffnung kann Kraft zum Handeln geben, aber Handeln kann in uns auch Hoffnung entstehen lassen. Wenn wir uns als selbstwirksam empfinden, fällt es uns leichter, Hoffnungen auf die Zukunft zu richten. Die Hoffnung, die Martin Luther King antrieb, war eine religiöse Hoffnung. Ja, er verschmilzt gerade die Hoffnung auf Auferstehung und die Hoffnung auf politische Erlösung miteinander. Diese Verbindung von Politik und Religion haben wir bereits in den Predigten und in den Gospels der Sklaven aus dem 19. Jahrhundert. Denken Sie beispielsweise an das Lied Go Down Moses. Dort wird die Hoffnung des Volkes Israel auf Befreiung aus Ägypten zu einem Spiegel für die Hoffnung auf die Befreiung aus der Sklaverei. Genau diese Tradition ist es, die Barack Obama im Wahlkampf 2008 aufgriff, als er unter dem Banner der Hoffnung als erster schwarzer Präsident ins Weiße Haus einzog. Da war Hoffnung das zentrale Stichwort der gesamten Wahlkampagne. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die Plakate mit dem Konterfei von Obama und dem Schriftzug Hope. Wichtig wurde diese Form der Hoffnung auch im letzten US-amerikanischen Wahlkampf im vergangenen Jahr. Beim Parteitag der Demokraten in Chicago hat Kamala Harris noch einmal versucht, das Ruder herumzureißen. Michelle Obama hielt eine sehr emotionale Rede und im Zentrum dieser Rede stand der Satz »Hope is making a comeback«. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Aber wir sehen, dass dieser Appell an die Hoffnung im letzten US-amerikanischen Wahlkampf eine lange Tradition hat. Diese Tradition reicht über Obama 2008 und Martin Luther King in den 1950er und 1960er Jahren bis ins 19. Jahrhundert zurück. Wir sehen also, Hoffnung kann ganz verschiedene Gegenstände haben. Hoffnung kann auch sehr verschieden bewertet werden. Sie kann widersprüchlich bewertet werden. Aber doch entdecken wir Hoffnung in allen Epochen und in allen Gesellschaften. Von daher möchte ich meine Eingangsfrage noch einmal reformulieren. Ich möchte jetzt nicht fragen, können wir hoffen? Sollen wir hoffen? Menschen hoffen immer. Das kann man in der Geschichte lernen. Stattdessen möchte ich fragen, wie können wir heute hoffen? Welche Formen kann die Hoffnung in der Gegenwart annehmen? Ganz interessant ist ein näherer Blick auf das Handbuch der Gruppe Extinction Rebellion. Ich hatte das anfangs ja erwähnt. Dieses Handbuch hat den Titel Hope Dies, Action Begins, die Hoffnung stirbt, das Handeln fängt an. Wenn man sich die dort versammelten Essays näher ansieht, stößt man immer wieder auf Spuren der Hoffnung. Und das macht auch Sinn. Aktivistinnen und Aktivisten brauchen ja gerade Kraft, die sie ohne Hoffnung nicht hätten, ohne Hoffnung darauf, dass sich die Katastrophe vielleicht doch noch abwenden lässt. Die apokalyptischen Szenarien, mit denen Aktivistinnen und Aktivisten immer wieder spielen, haben auch einen prophylaktischen Charakter. Man malt den Teufel an die Wand, um die Menschen irgendwie noch zu mobilisieren. Ich finde interessant, dass diese apokalyptischen Vorstellungen von einer Klimakatastrophe immer noch geprägt sind vom christlichen Hoffnungsdenken. Ein vollständiges Verschwinden der Menschheit ist eher unwahrscheinlich. Die Menschen haben sich ganz grob betrachtet als Spezies sehr breit gemacht auf Kosten von anderen Spezies und nun wird das Erdsystem das irgendwie regulieren. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass es weniger Menschen auf der Erde geben wird. Das kann auch gut ein Ende unserer Zivilisation bedeuten, aber nicht unbedingt der Menschheit als solcher. Die Rede vom Ende der Menschheit in den Klimakatastrophen-Apokalypsen stammt dagegen aus der christlichen Eschatologie, dieser Gedanke, dass die Menschheit als Ganze vernichtet wird. Dabei wird die christliche Apokalypse in vielfacher Hinsicht umgekehrt. Das Ende kommt nicht von Gott, sondern es ist von Menschen gemacht. Es gibt kein Jenseits mehr, sondern das Ende ist endgültig. Und das Ende ist nicht positiv, sondern negativ. Auch in dieser vielfachen Umkehr ist die Klimaapokalypse immer noch der christlichen Eschatologie verpflichtet. Die Klimakrise ist aber auch ein Grund, auf dem Hoffnung gedeiht. So geben Bedrohungen immer wieder Anlass zur Hoffnung. Angst und Hoffnung schließen sich keineswegs aus. Wir hoffen gerade dann, wenn es uns nicht gut geht, dass es uns einmal besser geht. Gerade deswegen entsteht Hoffnung oft in schwierigen Situationen. Auf den Punkt bringt das ein Vers von Hölderlin aus seinem Patmos-Hymnus. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Außerdem hoffen wir auf Unverfügbares. Wenn wir etwas selber in der Hand haben, dann müssen wir darauf nicht hoffen. Wir hoffen vielmehr auf etwas, das wir nicht vollständig kontrollieren können. Und genau an diesem Punkt sind wir auch heute angelangt. Erdwissenschaftlerinnen und Erdwissenschaftler stellen fest, sie behaupten, dass die Umweltzerstörung bereits Kipppunkte erreicht hat, dass irreversible Prozesse eingeleitet sind, dass die Erderwärmung erst einmal fortschreiten wird, egal was wir tun. Die Zukunft, so zeichnet sich in derartigen Prophezeiungen ab, ist für uns nicht mehr aus eigener Kraft bestimmbar. Darin liegt, finde ich, eine gewisse Paradoxie. Die Umweltkrise ist anthropogen, sie ist vom Menschen gemacht. Sie führt uns aber in eine Situation, in der der Mensch keine Kontrolle mehr hat. Aber gerade in dieser Situation wird Hoffnung wieder relevant. Ein Fortschrittsglaube geht davon aus, dass man die Zukunft selber gestalten kann. Jetzt wird aber deutlich, dass uns die Zukunft unverfügbar ist. Und gerade dadurch entsteht wieder Raum für Hoffnung. Zugleich wird durch diese sehr düstere Aussicht der Radius der Hoffnung eingeschränkt. Offen richtet sich ja auf das, was unverfügbar und möglich ist. Und wenn nicht einmal mehr der Status quo aufrechterhalten werden kann, müssen die Hoffnungen bescheidener ausfallen. Das heißt aber keineswegs, dass es keine großen Hoffnungen mehr gibt. Im Jahr 2007 veröffentlichte beispielsweise der damalige Papst Benedikt eine Enzyklika in Spe Salvi auf Hoffnung gerettet. Dort behauptet er, dass alle kleinen Hoffnungen nur möglich sind durch die große Hoffnung auf Gott und das ewige Leben. Aber diese Hoffnung auf die Transzendenz funktioniert in der Moderne für viele Menschen nicht mehr. Da ist die Moderne eine Zeit der metaphysischen Obdachlosigkeit. Aber auch diese Menschen, die diese große christliche Hoffnung nicht mehr haben, hoffen trotzdem noch. Ich will Ihnen ein interessantes Beispiel geben. Das ist der US-amerikanische Autor Jonathan Franzen. Jonathan Franzen zählt seit seinem Buch Die Korrekturen zu den erfolgreichsten amerikanischen Autoren. Er ist aber nicht nur Schriftsteller, sondern auch Hobby-Ornithologe. Und als Vogelspezialist wird er konfrontiert mit dem Artenschwund. Er sieht, dass es viele Vogelarten, die es vor 10 Jahren noch gab, heute eben nicht mehr gab. Diese Erfahrung hat er 2019 in einem Essay verdichtet mit dem sehr langen, aber auch aussagekräftigen Titel: Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können? Franzen schließt sich den sehr düsteren Prophezeiungen von Erdwissenschaftlern an, dass die Erderwärmung nicht mehr anzuhalten ist. Sie wird, so Francens Fazit, unser Leben nachhaltig beeinträchtigen. Es gibt keine Hoffnung auf Besserung. Damit ist aber für Franzen die Hoffnung keineswegs obsolet. Er empfiehlt uns vielmehr, und hier zitiere ich ihn, ein ausbalanciertes Portfolio mit wenigen langfristigen und vielen kurz- bis mittelfristigen Hoffnungen. Er ermutigt uns, kleinere, lokale Schlachten zu schlagen, die sich tatsächlich gewinnen lassen. Er gibt uns auch ein Beispiel für eine solche kleine, lokale Schlacht. Das ist ein Projekt an seinem Wohnort in Santa Cruz in Kalifornien. Es ist das Homeless Garden Project. Das ist ein Bauernhof, in dem Obdachlose das Land bestellen. Diese Arbeit, schreibt Franzen, gibt ihm Hoffnung. Wir sehen aber, Hoffnung hat hier eine neue Form angenommen. Sie ist nur auf das Diesseits gerichtet und auch nicht auf die ferne Zukunft, sondern sie blickt nur in die nahe Zukunft, vielleicht in die nächste Jahreszeit. Sie richtet sich auch nicht mehr auf die Menschheit als Ganze, sondern auf die kleine Gemeinschaft vor Ort. Wir sehen hier aber am Beispiel von Franzen, dass auch für jemanden, der vom Ärgsten ausgeht, die Hoffnung nicht verschwunden ist. Sie hat allerdings eine neue Form angenommen. Wir können hier vielleicht von Mikrohoffnungen sprechen, von kleinen Hoffnungen, für die wir noch Platz in der Gegenwart haben. Ich möchte Ihnen abschließend an 2 Gedichten noch einmal vorführen, wie hartnäckig das Hoffen ist, wie sehr es sich aber auch in der Geschichte verändert. Das erste Gedicht stammt von Emily Dickinson. Emily Dickinson hat ihr ganzes Leben im 19. Jahrhundert in Amherst in den USA verbracht. Zu ihren Lebzeiten publizierte sie nur 10 Gedichte. Aber nach der postumen Veröffentlichung ihres Riesenwerkes wurde sie anerkannt als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der Moderne. Eines ihrer bekanntesten Gedichte hat den Titel Hoffnung. Und das lese ich Ihnen jetzt in deutscher Übersetzung vor. Die Hoffnung ist ein Federding, das in der Seele hockt und Lieder ohne Worte singt, sich niemals unterbricht. Im Sturm klingt es am lieblichsten und der muss heftig wehen, den kleinen Vogel zu beschämen, so viele hielt er warm. Ich hörte ihm im Eisland zu und auf dem fernsten Meer, doch wollt er selbst im Notfall nie ein Krümelchen von mir. Hoffnung, wie Emily Dickinson sie sieht, kommt ohne Nahrung aus. Ja, Hoffnung ist etwas ganz Immaterielles. Es hat gar keine materielle Dimension. Trotz dieser unscheinbaren Gestalt, trotz die Hoffnung auch großen Stürmen. Und sie wärmt uns. Vor ein paar Jahren hat eine junge amerikanische Lyrikerin eine Antwort formuliert auf dieses Gedicht von Emily Dickinson. Diese Lyrikerin heißt Caitlin Seider und ich lese Ihnen auch ihr Gedicht in der deutschen Übersetzung vor. Hoffnung ist nicht das Federding, das nach Hause kommt zum Schlafen, wenn du es am meisten brauchst. Hoffnung ist ein hässliches Ding mit Zähnen und Klauen und flickenhaftem Fell, das so manche Scheiße gesehen hat. Es ist das, was in Abfallbergen gedeiht und überlebt in den hässlichsten Teilen unserer Welt. Imstande, einen Weg weiterzufinden, wenn sonst nichts mehr auch nur einen Weg hineinfinden kann. Hoffnung ist nicht ein graziler, schöner Vogel, Emily. Es ist eine niedere, kleine Kanalratte, die Pestizide schnupft, als ob sie Linien von Kokain wären und dennoch rechtzeitig bei der Arbeit erscheint, am nächsten Tag, ohne mitgenommen auszusehen. Die Hoffnung von Caitlin Seider hat keine Federn. Sie ist eine Ratte, die im Untergrund vegetiert. Sie ist keineswegs über Nahrung erhaben, sondern verleibt sich ganz gierig Gift ein. Trotzdem, so hässlich diese Hoffnung ist, sie hat Kraft, Tag für Tag, und sie überlebt dort, wo es am schlimmsten ist. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Hoffnung hat Kraft und sie überlebt unter schlimmsten Bedingungen. Ein schöner Schluss, finde ich. Der Altphilologe Jonas Gretlein war das für euch mit seinem Vortrag Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel. Ja, und zum Thema hat er übrigens auch ein Buch geschrieben. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und vielleicht habt ihr ja die Hoffnung, im neuen Jahr Dinge perfekter zu machen als im alten, ja? Dann ist die nächste Hörsaalfolge ganz besonders was für euch. Da geht es nämlich um Perfektionismus und darum, dass der gar nicht mal so gut ist. Wie Perfektionismus mit psychischen Störungen zusammenhängt und was ihr dagegen tun könnt, ohne die Idee aufzugeben, eure Sache gut zu machen, das erfahrt ihr im nächsten Hörsaal. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen und ihr seid auch bei der nächsten mit dabei. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.
Hallo, hier ist Stefan Koldehoff von Tatort Kunst. Grüße auch von Rahel Klein. Wir haben für euch in 4 neuen spannenden Fällen wieder hinter die Kulissen auf die eher dunklen Seiten der glitzernden Kunstwelt geschaut und erzählen, warum und von wem, wie gerade im Louvre, immer wieder goldene Kunstschätze von unermesslichem Wert gestohlen werden oder was das organisierte Verbrechen mit geklauten Van Goghs zu tun hat. Und die Suche nach dem berühmtesten Lächeln der Welt, die hat das Team an einen ganz geheimen Ort geführt. Tatort Kunst, True Crime vom Feinsten, hört rein und abonniert den Podcast, am besten in der Deutschlandfunk-App. Wir freuen uns auf euch.